NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
14. Mai 1913. Die Gründung der Rockefeller Foundation in New York.
Mr. Rockefeller, Ihr Vermögen wächst an wie eine Lawine. Sie müssen versuchen, damit Schritt zu halten. Sie müssen es schneller verteilen, als es zunimmt. Tun Sie das nicht, wird es Sie, Ihre Kinder und Kindeskinder niederwalzen.
Und tatsächlich, der Ölmagnat John D. Rockefeller fühlt sich vom Reichtum erdrückt. Ein merkwürdiger Widerspruch, der reichste Mann der Welt, ein armer Hund. Aber im Geld baden, wie die Comicfigur Dagobert Duck, oder es in Playboy-Manier hemmungslos zu verprassen, hätte der Herr über ein gigantisches Firmenimperium als gotteslästerlich empfunden. Für ihn war sein Riesenvermögen eine Riesenverpflichtung. Ron Chernow, der die erste umfassende Rockefeller-Biografie vorlegte.
Als Rockefeller Anfang 50 war und sein globales Ölmonopol etabliert hatte, bekam er eine Art Nervenzusammenbruch. Schuld war nicht der Stress beim Aufbau von Standard Oil, es war der Stress mit der ganzen Wohltätigkeit, vor allem der Aufbau der Universität von Chicago.
Den Ausweg zeigte Rockefellers engster geschäftlicher Berater auf. Der ehemalige Baptistenprediger Frederick Taylor Gates. Rockefeller müsse klotzen, nicht kleckern. Seine Wohltätigkeit so gigantisch ausbauen wie sein Ölgeschäft. Und zwar nach klaren Regeln. Zum einen gelte es, die Ursachen menschlicher Übel zu finden und zu bekämpfen und nicht nur die Symptome mit Almosen zu lindern. Zum anderen dürfe man die notwendigen Organisationen und Institutionen nicht selbst betreiben, sondern nur aufbauen und so lange unterstützen, bis sie selbstständig arbeiten können.
Hilfe zur Selbsthilfe, ein absolut moderner Ansatz. Die Historikerin Judith Sealander.
So, cure scarlet fever. Don't provide another scarlet fever ward.
Ein Mittel gegen Scharlach zu finden, statt eine weitere Scharlachstation im Kinderkrankenhaus zu finanzieren. Oder den Anbau von Mais zu verbessern, statt Suppenküchen einzurichten. Er war damals seiner Zeit voraus und ist es immer noch.
Woher aber dieser innere Drang bei dem beinharten Businessman? Ging es einfach um Imagepflege, um Gewissensberuhigung?
Das ist ein Klischee. Ein Geschäftsmann verdient gewaltig und wäscht seinen Reichtum mit Wohltätigkeit rein. Doch Rockefeller wirkt um vieles rätselhafter und sympathischer, weil schon der Teenager Geld machte, so schnell er konnte, und ebenso schnell davon weggab. Er war Baptist, er spendete den Zehnten.
Der Kern seiner pietistischen Lebenshaltung. Arbeit ist Gottesdienst und Geschäftserfolg ist Gottes Lohn, aber nur zusammen mit Werken christlicher Nächstenliebe.
Anfang der 1880er Jahre gründete er das Spelman College für die Ausbildung ehemaliger weiblicher Sklaven. Benannt nach Laura Spelman, die er 1864 geheiratet hatte. Eine junge, emanzipierte Lehrerin. Hatte sie doch, damals eine Seltenheit, ein College besucht.
Mit Anfang 50 baut er im Alleingang die Universität von Chicago auf. Und mit 60 gründet er ebenso das Rockefeller-Institut für Medizinforschung, die heutige Rockefeller-Universität, das erste große Institut für Medizin in den USA. Er gründet das General Education Board, die größte Stiftung für Bildung.
Damit verfolgt er Anfang des 20. Jahrhunderts geradezu revolutionäre Ziele.
Die Förderung der Bildung innerhalb der USA ohne Ansehen von Rasse, Geschlecht oder Glauben.
Und als wären alle Stiftungen und Zuwendungen bisher nur Vorübungen gewesen, plant er 1910 den großen Coup, die Rockefeller-Stiftung. Der Befreiungsschlag, den sein Berater Frederick Gates gefordert hatte. Der Segen der Regierung in Washington, nur eine Formsache, wie bei den Stiftungen zuvor, glaubt er. Stattdessen wird es eine Totgeburt, denn Rockefellers Hauptquartier in New York hatte einfach ignoriert, dass der Präsident Monopole wie Standard Oil zerschlagen wollte. Ron Chernow.
Rockefeller
hatte nicht begriffen, dass unter Roosevelt die US-Regierung zum ersten Mal mächtig genug war, die größten Konzerne im Land anzugreifen.
Rockefellers Stiftungsgeschenk kam bei der Justiz wie eine dreiste Bestechung an und bestätigte damit die Journalistin Ida Tabel, die gerade in einer Artikelserie Standard Oil als kriminelles Syndikat enthüllte, mit Rockefeller als Paten. Ein Desaster für John D., denn Ida Tabel hatte tief im Sumpf gegraben.
Schon als junger Mann war Rockefeller berüchtigt. Als 1859 in Pennsylvania Öl gefunden wurde, brach eine Art Goldgräberstimmung aus, in der Rockefeller 1870 Standard Oil gründete. Weitsichtig erkannte er im Transport des Öls den entscheidenden Wettbewerbsvorteil und verbündete sich konspirativ mit den Eisenbahnen. Er bekam Billigstarife, die Rivalen bluteten unter Höchsttarifen.
Erpressung, Zerstörung von Existenzen, Spionage, Sabotage, Bestechung, kein Trick war zu schmutzig, solange Rockefeller Standard Oil Konkurrent um Konkurrent schluckte. Bis der brutale Newcomer Ende der 1870er Jahre 90% der amerikanischen Raffineriekapazität kontrollierte. Und er ist nicht einmal 40.
Und dann geht dieser Mann, den man als größten Wirtschaftskriminellen seiner Zeit beschuldigt, heim zu seiner Familie, die durchdrungen ist von baptistischer Frömmigkeit, und empfindet nicht den kleinsten Bruch zwischen seiner Tätigkeit im Büro und dieser häuslichen Atmosphäre.
Es sind einfach die beiden Gesichter von Rockefeller. Rigoroses Christentum und skrupelloser Kapitalismus. Selbst aus der Zerschlagung seines Standard Oil Trust in Einzelfirmen macht er 1911 ein Riesengeschäft und umgeht weiter die Verbote von Tarifabsprachen und monopolistischen Handelseinschränkungen. Sein Sorgenkind, die Rockefeller Stiftung, lässt der 73-Jährige schließlich im Staat New York registrieren, vor genau 100 Jahren, am 14. Mai 1913. Ihr Ziel erscheint ebenso überdimensional wie ihr Gründer.
Das Wohl der Menschheit auf der ganzen Welt zu fördern.
Und zwar mit zunächst 100 Millionen Dollar. Das wären heute wohl mehrere Milliarden. Rockefeller hatte sich das Evangelium des Reichtums des Stahltycoons Andrew Carnegie zu Herzen genommen.
Der Mann, der reich stirbt, stirbt in Schande.
Und diese Gefahr war groß, denn gemessen am Bruttoinlandsprodukt der USA wäre Rockefeller sogar um einiges vermögender als Microsoft-Gründer Bill Gates.
Schon eine der ersten Zuwendungen der neuen Stiftung geht 1914 ins Ausland. 25.000 Tonnen Lebensmittel und Kleidung werden nach Belgien verschifft, denn das kleine Land leidet unter einer Hungersnot, nachdem die deutschen Truppen zu Beginn des Ersten Weltkriegs Belgien überrannt und brutal verwüstet hatten. Doch kaum lernt die Stiftung laufen, trifft sie ein katastrophaler Rückschlag. Das Ludlow-Massaker. John D. Rockefeller Jr. zeigt die Fratze eines menschenverachtenden Kapitalismus.
Rockefellers einziger Sohn hatte sich 1910 aus dem schmutzigen Ölgeschäft zurückgezogen. Er wollte sich ganz der Stiftung des Vaters widmen. Allerdings hatte der 36-Jährige eine große Stahlfirma mit Kohleminen in Colorado behalten, ohne sich besonders darum zu kümmern. Als im September 1913 die Minenarbeiter dort streiken, vertreibt das Management mitten im härtesten Winter über 1000 Arbeiterfamilien aus den Firmenwohnungen in eine notdürftige Zeltstadt nahe dem Ort Ludlow, holt bewaffnete Hilfs-Sheriffs, die das Lager schließlich stürmen und in Brand setzen. Es gibt Tote, darunter Frauen und kleine Kinder. Rockefeller-Biograf von Chernow.
Here was John D. Rockefeller Jr.
Da ist also John D. Rockefeller Jr., der versucht, den Ruf der Familie wiederherzustellen, sich von der Standard Oil-Vergangenheit zu distanzieren, von den gewissenlosen Aktionen, deren man seinen Vater beschuldigt. Und plötzlich wird er angeklagt wegen eines viel schlimmeren Vergehens, der Mitschuld am Tod der Leute von Ludlow.
Als John D. Jr. kühl jede Verantwortung zurückweist, er habe schließlich von nichts gewusst, explodiert die öffentliche Wut.
Mr. Rockefeller ist das Monster des Kapitalismus. Er verteilt Wohltaten und lässt im gleichen Atemzug hilflose Arbeiter mit ihren Frauen und Kindern niederschießen.
Erst ein neuer Berater bringt Junior zur Besinnung und zum Einlenken. Dann endlich steht die Stiftung im Zentrum. Ihr Schwerpunkt das Gesundheitswesen, ein politisch unverfängliches Thema.
Klug initiiert die Foundation Kampagnen gegen Krankheiten wie den Hakenwurm, gegen Malaria, Tuberkulose, Typhus, Scharlach und das Gelbfieber. Sie baut staatliche Gesundheitsorganisationen auf und Institutionen für die Ausbildung von Ärzten und Gesundheitspersonal. Und all das nicht nur in den USA, sondern in Ländern rund um den Globus. Mithilfe der Stiftung erobert die amerikanische Medizin die Weltspitze.
Natürlich bleiben auch Rückschläge und Fehlentscheidungen nicht aus, etwa die massiven Nebenwirkungen des DDT bei der Malariabekämpfung oder die mehrjährige Unterstützung der Nazi-Rassenforschung.
Dabei hatte man in Deutschland mit der geheimen Abraham-Lincoln-Stiftung die Demokratie der Weimarer Republik gefördert. Man hatte Stipendien an junge Physiker wie Werner Heisenberg oder Edward Teller vergeben. Letzteren schleuste die Stiftung nach Hitlers Machtergreifung aus Nazi-Deutschland, wie auch viele andere bedrohte Künstler und Wissenschaftler.
Bis heute leistet die Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe, fördert immer noch das Gesundheitswesen, die Rechte der Frauen und nicht zuletzt die Wissenschaften. Aber man exportiert nicht nur Hilfe, man holt sie auch wieder heim in Form von Erfahrung und Expertise. Etwa im aktuellen Resiliency Program. Da hatte man zunächst die Länder der Dritten Welt unterstützt, unvermeidbare Naturkatastrophen schneller zu überwinden. Nach den Hurricanes Katrina und Sandy lernen nun auch die USA aus den fremden Erfahrungen. Austausch fördert auch die Europäische Stiftungsdependance, das Bellagio Center am Comer See. Programmdirektor Rob Garris.
Die Stiftung benutzt das Bellagio Center für Themen unserer ursprünglichen Mission von 1913. Das Wohlergehen der Menschheit rund um die Welt zu fördern. Wir wollen Leute aus der ganzen Welt zusammenbringen, aus unterschiedlichen Gebieten und Professionen, weil Innovation und Kreativität am besten gedeihen, wenn Leute über Trennlinien hinweg voneinander lernen. When people are learning from each other
across those divisions. Dort finden auch Künstler und Wissenschaftler Ruhe zum Arbeiten. Michael Ondaatje zum Beispiel schrieb hier an seinem englischen Patienten und Susan Sontag am Roman In Amerika.
Stiften hat Tradition in den USA, von Carnegie und Rockefeller bis Bill Gates und Warren Buffett. Doch all die Abermillionen und Milliarden Stiftungsdollar bedeuten natürlich auch Macht. Wer kontrolliert sie? Der Staat, wie bei der Rockefeller Foundation? Oder gibt es keine Kontrolle, wie bei privaten Stiftungen, zum Beispiel der deutschen Bertelsmann Stiftung? Und was ist davon zu halten, wenn eine solche Stiftung demokratische Institutionen nicht stärkt, sondern ersetzt durch Strukturen, die allein den Prinzipien der Wirtschaft folgen? Ist das noch Philanthropie oder Ideologie? Rechenschaft auch über solchen Missbrauch mahnte Rockefellers Berater, der Baptistenprediger Frederick Gates, schon 1923 bei seinen Kollegen an, als er den Stiftungsvorsitz nach 10 Jahren abgab.
Wenn euch der Allmächtige nach eurem Tod vor den Richterstuhl ruft, was glaubt ihr, wird er euch fragen? Bildet ihr euch wirklich ein, dass ihn eure lächerlichen kleinen Sünden und eure armseligen Tugenden interessieren? Nein, er wird nur eine Frage an euch richten. Was habt ihr als Treuhänder der Rockefeller Stiftung geleistet? Musik
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an die Gründung der Rockefeller Foundation heute vor 100 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.